zwischen Kohle und Currywurst liegt mehr, als du denkst. Echte Fälle, echte Menschen, dunkle Trips, Abgründe direkt vor deiner Tür.
Hallo ihr Lieben.
Ja, hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute bin ich dran.
Jawohl, und ich gebe den Senf dazu.
Ja, Betty, was soll ich dir sagen? Man sagt ja immer bei uns, ja, ungeklärt, geklärt. Aber ich habe einen Fall, der eigentlich geklärt ist, aber ich bin damit nicht zufrieden.
Du meinst, da ist irgendwas schiefgegangen?
Ja, richtig. Aber gehen wir jetzt erstmal in unserem Fall zurück. Heute geht's weit weg, also in der Zeit zumindest auch. Und zwar geht es ins Jahr 1982.
Mhm. Eine lange Zeit zurück.
Genau, richtig, da war ich noch nicht mal geboren. Fängt aber die Geschichte eigentlich ziemlich schön an. Franziska lernt den damals 18-Jährigen, ich nenne ihn hier Tim, eigentlich heißt er anders, kennen. Tim ist nur ein Jahr älter als Franziska, sie ist nämlich 17.
Mhm.
Sie sieht so ein bisschen aus wie Baby aus Dirty Dancing. Also so diese, leicht rötliche, dunkelblond, hellbraun Frisur mit so einem Fransenpony und
Locken.
Genau, und so Locken, genau.
Ja klar, die 80er, das waren die stylischen Frisuren.
Auch Arne ist so recht stylisch und hat so eine fransige Frisur. Und er schließt gerade eine Lehre zum Außenhandelskaufmann ab. Und Franziska besucht die Oberschule für Gestaltung und sie wohnt damals in einem katholischen Mädchenwohnheim. Arne, der ist so ein bisschen sprunghaft. Und der wechselt seine Berufe immer wieder. Kurze Zeit, nachdem er seine Ausbildung gemacht hat, macht er dann noch eine Ausbildung zum Erzieher und probiert sich auch noch in einigen anderen Jobs aus.
Mhm.
Also so das Richtige hat er für sich erstmal nicht gefunden. Aber die beiden sind sehr glücklich miteinander. Und nachdem sie 1982 zusammengekommen sind, kommen sie 1985 noch enger
heiraten zusammen. Sie. Noch enger, oder?
Noch enger zusammen. Also sie ziehen dann zusammen und sie verloben sich. Und 3 Jahre später, also 1988, heiraten sie dann. Da warst du jetzt schon schneller wie die beiden.
Ah, okay. Aber ja, große Liebe, ne? Jugendliebe direkt.
Gut,
sich geschnappt, gesehen und geschnappt.
Genau, 6 Jahre ist ja auch schon eine Zeit. Und viel weiß man über die beiden nicht, denn es wird so ein bisschen komisch.
Mhm.
Tim schattet die Franziska immer mehr ab. So erst macht sie weniger mit Freunden, dann geht sie immer weniger mit Arbeitskollegen aus und von der Familie löst sie sich auch langsam. Franziska, die eigentlich ein kontaktfreudiger Mensch gewesen ist, die ist jetzt wirklich sehr isoliert. Und irgendwann ging sie nämlich gar nicht mehr raus oder wenn sie überhaupt rausging, war Tim immer dabei.
Ja, so Paare gibt es, ne? Die immer nur im Doppel auftauchen.
Mhm. Oder wenn du mit einer Freundin telefonierst, dass dann kommt, wir finden.
Ja, das gibt es. Ich finde das so spooky.
Also, Betty, wir finden. Kannst du ja mal machen, aber wenn du bei einer Freundin anrufst und das jedes Mal so ist, oh Gott, ich hasse das, wenn der Freund dann immer mithören will. Nee, geht gar nicht. Also,
ich verstehe das nicht, warum die dann mithören wollen, ne? Oh, ich finde das groß, groß.
Vielleicht gibt es auch einfach Klatschmäuler unter Männern.
Ja.
Ja. Wir sind einfach die Freunde, die interessanten Geschichten haben und da wollen die Partner immer mithören. Kann ich auch sagen.
Sehr gut möglich.
Ja, ab und zu hat Franziska jetzt noch Kontakt zu ihren Geschwistern, aber das ist so immer mal sporadisch. Und tatsächlich ist es auch so, wenn sie mal was erzählt, erzählt sie auch niemals davon, dass sie mal was mit Freunden unternommen hat, sondern sie erzählt eigentlich immer nur von Tim und sich. Es kommt jetzt dazu, dass sie ihrem Bruder erzählt, dass sie aufhört zu arbeiten. Tim wird dann sagen, sie wollte das eigentlich gar nicht mehr.
Mhm.
Und das hätten sie finanziell auch nicht gebraucht. Ich bin aber jetzt der Meinung, er wollte einfach nicht, dass Franziska draußen irgendwie Kontakt knüpft. Jetzt wird es ein bisschen gruselig, denn damit sie nicht
Also
den.
eigentlich wird sie eingesperrt.
Ja. Sagst du jetzt aber sehr hart. Nein, ja, du hast recht. Ja, du weißt, was ich meine. Das war jetzt ironisch. Ja, also absolute Kontrolle. Und da kriegt man schon leicht Gänsehaut. Die beiden leben weiter zusammen und ziehen dann irgendwann nach Hannover in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in die Labestraße und wohnen dort über eine Kneipe.
Wie unangenehm.
Ja, aber weiß ich nicht, vielleicht fanden sie das gut. Also da würde
Wir
ich
haben
sagen.
mehrere Mordfälle mit Leuten, die über einer Kneipe gewohnt haben, inklusive Frauke Liebs. Also wenn ich wohnen über einer Kneipe höre, für eine Frau immer eine komische Situation, weil du musst ja, wenn die richtig besoffen sind, da immer durch den Hauseingang durch.
Richtig. Und es ist ja auch.
Und du hörst das Gegröhle die ganze Nacht, wenn die offen haben bis eins oder so, da ist nichts mit Schlafen.
Ja, das stimmt. Im November 1991 telefoniert Franziska mit ihrer Schwester. Es geht mal wieder um das Thema Auswandern. Das Paar möchte nach Norwegen auswandern. Die Pläne sind noch zu der Zeit recht offen, aber und klingt schon nach einem Plan. Die beiden würden das schon länger überlegen, auszuwandern.
Die
Und
haben aber schon neue Arbeitsstellen in Norwegen oder die haben so viel Geld angespart oder durch die Hochzeit oder Verlobung so viel Geld geschenkt bekommen, dass sie einen Neustart in einem anderen Land wagen können, ja?
ja, das findet die Schwester nämlich auch recht komisch, weil so richtig konkret haben die noch nichts. Angeblich würde dann Franziska in den nächsten Monaten alleine schon mal vorreisen, nach Häusern gucken.
Auch noch Häuser. Mein Gott, da hat aber jemand im Lotto gewonnen.
Kann man sich denken, genau. Also jetzt ist nicht nur noch Norwegen im Spiel, sondern es wird auch von Dänemark gesprochen oder vielleicht auch Schweden. Also da will jetzt die Franziska nach Häusern gucken. Ja, Anfang 1992 telefoniert sie dann nämlich mit ihrem Bruder. Und da erzählt sie halt, dass sie schon ja, jetzt bald abreisen würde, weil sie sich ein paar Häuser anguckt. Komischerweise geht dann Franziska irgendwann nicht mehr ans Telefon und der Bruder erreicht immer nur noch Tim. Tim sagt dann, Franziska sei bereits in Norwegen und sie hat da schon eine kleine Unterkunft in Aussicht. Sie schaut jetzt, ob das Haus, was sie da, ja, sich per Internet angeguckt haben, auch deren Vorstellungen entspricht.
Entschuldigung, die sind 20 Jahre alt. Die wollen sich da in Norwegen, einem der teuersten Länder überhaupt, da mieten die sich, wollen die sich ein Haus anmieten. Ich weiß nicht, ob die wissen, was das Anmieten eines Hauses kostet. Das sind ein paar tausend Euro und da musst du die Kaution für ein paar Monate im Voraus hinlegen. Also dann musst du das auch noch mit dem Visum klären. Also, ich meine ja nur, ich weiß nicht, ob das so easy ist.
Da liegst du eigentlich ganz richtig mit deiner Vermutung. Was ich jetzt hier komisch finde, ist, wenn du als Ehepaar ein Haus suchst. Gut, sie hat keinen Job und kann vorfliegen.
Ah, sie hat ja keinen Job.
Nein.
Natürlich. Er hat einen Job.
Ja, er hat einen Job. Aber trotzdem richtest du es ja so ein, dass du zu zweit das Haus angucken kannst, wenn du schon auswanderst. Eigentlich meine ich ja jetzt nur mal so. Und er hat dann gesagt, ja, ich hätte mir eigentlich Urlaub nehmen können, wollte ich aber nicht. Oder die Besichtigung aufs Wochenende verlegen, das wollte er auch nicht. Jedenfalls ist Franziska von Stund an nicht mehr für ihren Bruder oder ihre Schwester erreichbar. Und erstmal machen die sich aber jetzt keine Gedanken, weil die Franziska sich halt phasenweise immer mal nicht meldet.
Also immer ab und zu meldet sie sich doch mal, oder?
Ja, genau, ab und zu und
Aus
jetzt mal.
Norwegen.
Nee, jetzt erstmal gerade nicht. Jetzt ist gerade wieder so ein
Okay.
bisschen Funkstille.
Funkstille. Okay.
Ja, es ist jetzt Herbst 1992 und Tim meldet sich jetzt wieder bei Franziskas Bruder. Also das ist ja jetzt schon ein bisschen was her. Und er sagt, Franziska habe ihn verlassen, ganz plötzlich. Und alles nur, weil der gewünschte Umzug nach Norwegen nicht geklappt hätte. Und wo jetzt Franziska genau sei, das könnte er dem Bruder jetzt nicht mitteilen, weil er wüsste es einfach nicht. Franziska meldet sich tatsächlich auch nicht mehr bei ihrer Familie. Die Familie meldet sich dann erstmalig 1992 im November bei der Polizei. Und bei Tim hat sie nicht als vermisst gemeldet. Aber die Polizei wiegt das so ein bisschen ab und Franziska sei ja alt genug. Sie ist ja jetzt über 20, ne? Da machen sie jetzt erstmal nichts. Und sie könnte sich ja schließlich bei der Familie melden, wann sie das wollte. Und wenn sie das nicht wollen würde, dann wäre das ja ihre Entscheidung. Und wenn überhaupt, dann könnte sie ihr Ehemann Tim vermisst melden. Aber das hat er bisher ja nicht getan. Was natürlich auch komisch ist, ist, dass es einfach jetzt nach sehr langer Zeit ist. Gut, die beiden waren ja jetzt getrennt, aber trotzdem klingt das alles schon ein bisschen komisch. Franziskas Familie gefällt diese Art und Weise nicht, wie die Polizei da argumentiert. Sie machen sich große Sorgen und Tim meldet Franziska auch weiterhin nicht als vermisst. Auch nicht in der kommenden Zeit. Stattdessen trifft im Februar 1993 bei Tim eine Postkarte aus Hamburg ein. Angeblich von Franziska geschrieben, allerdings mit Schreibmaschine.
Eine Postkarte mit Schreibmaschine. Mhm.
Abgestempelt in Hamburg. Als Absender ist lediglich der Anfangsbuchstabe F zu lesen. Und eine Telefonnummer ist vermerkt. Später wird man dann herausfinden, dass diese Nummer zu einer anrufbaren Telefonzelle gehört hat. Tim leitet diese Karte dann später an die Geschwister weiter, als Beweis dafür, dass Franziska ja noch leben würde. Allerdings war ja die tolle Postkarte per Schreibmaschine verfasst und ich finde diesen Beweis jetzt nicht wirklich aussagekräftig.
Mit Schreibmaschine. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du in eine damalige Schreibmaschine, an der die Postkarte so richtig eingerollt wird, wie du die dann da mit Karton einrollst, die Schreibmaschine sich sträubt, das anzunehmen und dann musst du da drauf tippen. Es ist völlig absurd.
Genau, aber die Geschwister sind weiterhin in großer Sorge, weil die sehen das so wie du und finden das alles sehr merkwürdig. Und noch größer werden die Sorgen dann, als am 20. August 1994 in der Bodfelder Heide in Hannover eine unbekannte Frauenleiche zerstückelt aufgefunden wird.
2 Jahre her.
Franziskas Bruder wendet sich umgehend an die Polizei und an die zuständige Mordkommission und erzählt, dass seine Schwester schon mehr als 2 Jahre verschwunden sei und er große Angst habe, dass sie das sein könnte. Aus diesem Anlass wird Tim dann tatsächlich nun einmal bei der Polizei vorstellig. Am 1. September 1994 kommt es dann zu einer Vernehmung und er wird natürlich erstmal nur als Zeuge befragt, weil ja nun gar nicht wirklich feststeht, ob das Franziskas Leiche ist. Was jetzt ein bisschen auffällig ist, ist, dass der Tim sich immer wieder mit seiner Geschichte widerspricht. Das passt alles nicht so ganz zusammen, was er erzählt. Er sagt, seine Frau Franziska habe höhere Ansprüche gestellt als die, die er ihr bieten konnte. Und sie haben sich am 10. Februar 1992 sehr gestritten. Und dann habe Franziska die damals gemeinsame Wohnung verlassen. Also er erwähnt dann noch die Postkarte aus Hamburg, die dann gekommen sei. Und daraufhin hätten die beiden sich auch verabredet. Ja, Franziska hätte dann in einem Telefonat wirklich sehr zufrieden gewirkt. Und deshalb hat er sich auch eine ganze Weile keine Sorgen gemacht. Er hat dann gesagt, er wollte bald selbst eine Vermisstenanzeige aufgeben. Aber jetzt müsste er ja erstmal darauf warten, ob Franziska in die Scheidung einwilligen würde. Und die Polizei unternimmt jetzt auch nicht wirklich mehr was, sondern findet das zwar alles ganz merkwürdig, aber laut dem Ehemann, also dem Noch-Ehemann, würde Franziska ja noch leben. Sie überprüfen jetzt auch nicht, ob er tatsächlich irgendwann mal eine Vermisstenmeldung gemacht hat oder ob sie sich jetzt wirklich von ihr hat scheiden lassen. Sie ignorieren das einfach. Eine offizielle Meldeadresse von Franziska gibt es jetzt auch nicht mehr. Sie galt also damals quasi als obdachlos. Die alte Wohnung, mit der sie dort mit Tim gemeinsam gelebt hat, ist aufgelöst worden. So wird dann Franziska auch vom Amt abgemeldet. Also gilt sie als obdachlos. Bei weiteren Ermittlungen wird dann bei dieser Leiche klar, durch den Zahnstatus, dass diese unbekannte Tote nicht Franziska gewesen ist. Und die Spurenakte dazu wird geschlossen. Aus ein paar Tagen Untätigkeit seitens der Polizei werden wieder Woche, Monate und Jahre. Franziskas Geschwister haben sie nicht vergessen. Sie erkundigen sich aber regelmäßig bei der Polizei oder am Einwohnermeldeamt, ob ihre Schwester nun vielleicht irgendwo neu gemeldet sei. Aber das passiert all die Jahre nicht. Tim hat bereits Ende 1992 ein neues Leben angefangen. Er hat eine neue Frau kennengelernt, die ein kleines Kind mit in die Beziehung gebracht hat. Seiner neuen Freundin hat er erzählt, seine Ex-Frau Franziska bzw. noch Frau sei an Krebs gestorben.
Oh, interessant.
Er hat bei ihr im Bett gestanden, bis sie dann endlich verstorben sei und hat ihren letzten Atemzug noch miterlebt. Und die neue Frau bzw. Freundin findet das total einfühlsam und ist total glücklich mit dem neuen Mann, der ja so liebevoll seine sterbende Frau begleitet hat. 3 weitere Jahre vergehen jetzt und Tim zeugt mit der neuen Frau ein paar Kinder und hat ja dann auch noch die kleine Stieftochter bei sich und die Kinder wachsen auf und er kümmert sich eigentlich sehr gut. Und jetzt haben wir bereits 2002. Die kleine Patchwork-Familie zieht nach Schleswig-Holstein und Tim kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder und er arbeitet aktuell als Vertreter für Handpuppen und Alarmanlagen. Um Franziska ist es sehr ruhig geworden und es gibt auch keine Anrufe mehr von der Polizei oder von den Geschwistern von Franziska. Jetzt machen wir wieder einen Sprung. Es ist jetzt bereits 2012 Herbst. Immer mehr Zeit ist vergangen. Franziska ist mittlerweile 20 Jahre lang vermisst. Franziskas Bruder will jetzt noch einen letzten Versuch machen. Und ja, seine Schwester und er versuchen jetzt doch noch herauszufinden, was mit Franziska passiert ist. Also sie versuchen jetzt ein letztes Mal herauszufinden, was mit Franziska passiert ist. Und den beiden kommen jetzt neue Gesetze zu Hilfe.
Aha, endlich.
Lernt durch Umwegen einen Kriminalhauptkommissar aus Mönchengladbach kennen. Die Ermittlungsergebnisse dieses Kriminalhauptkommissars liegen der Vermisstenanzeige bei, die am 8. Januar 2013 endlich mal eingeht, weil er kümmert sich darum, dass diese Franziska jetzt wirklich als vermisst melden können, die Geschwister, und nicht so
mein Gott.
Alten Polizisten gesagt haben, dass das diese wird weitergeleitet an das, also an den Kriminaldienst Hannover. Und Franziska wird nach nun über 20 Jahren endlich mal zur Fahndung ausgeschrieben. Zweck der Fahndung ist aber nur der Aufenthaltsbestimmungsort. Und nun die nächste Unmöglichkeit in diesem Fall. Zwischen dem Eingang der Vermisstenanzeige und der Vorladung von Tim vergehen wieder weitere ganze 3 Jahre.
Meine Güte. Da hat keiner ein Interesse dran, ganz offenkundig.
Ja. Tim äußert sich dann das erste Mal in einer E-Mail an die Polizei am 19.01.2016. Er schreibt, ich war von dem Schreiben etwas überrascht, da der Vorgang meiner Frau nun 23 Jahre her ist und ich nie wieder etwas von ihr gehört habe. Gibt es denn neue Hinweise zu ihrem Verbleib? Weiterhin stellt sich mir jetzt die Frage, wie und in welchem Umfang ich Ihnen da jetzt noch helfen kann. Also das war also die erste E-Mail und am 11. März kommt es dann zu einer neuen Vernehmung in seinem Wohnort in Schleswig-Holstein. Diese Vernehmung dauert fast 4 Stunden. Der Polizist schreibt im Protokoll, Tim ringt um Fassung und fängt an zu weinen. Dann konfrontiert ihn der Beamte damit, dass er damals eine Postkarte von Franziska aus Hamburg erhalten habe und dann erhält er von Tim die überraschende Antwort. Das können wir jetzt ganz kurz machen. Die Karte habe ich selbst geschrieben. Zweck war eigentlich nur die Beruhigung der Familie von Franziska. Tada, Überraschung. Daraufhin schlägt jetzt die Polizei dann doch mal Alarm. Es kommt ihnen dann etwas komisch vor, dass Tim eine Postkarte fingiert hat. Wozu hätte er das tun sollen? Und hat dann das Telefonat, was er dann mit Franziska angegeben hat, auch wirklich stattgefunden? Damals? Wahrscheinlich eher nicht. Die Staatsanwaltschaft in Hannover eröffnet dann endlich ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags. Im Sommer 2016 befragen Ermittler ihn wieder und es werden auch eine Reihe von Menschen im Umfeld von Franziska und Tim befragt. Aber die Nachbarn sind zum Beispiel entweder verstorben oder weggezogen. Die wenigen, die es dann noch zu der Zeit gibt, konnten sich über das Paar gar nicht äußern, weil sie so isoliert gelebt haben.
Kann ich gut nachvollziehen.
Das ist eigentlich alles ziemlich gut geplant, ne? Also es ist jetzt so, dass tatsächlich Tim nochmal am 13. September 2016 an einem Dienstag verhört worden ist und die Polizei ihn dann fragt, wie das jetzt mit Franziska wirklich gewesen ist. Und der Polizist fragt ja dann, man kann ja auch auf verschiedene Weisen gehen. Und er sagt, ja, sie hat mich verlassen. Und der Polizist fragt dann, wie hat sie das denn gemacht? Und er sagt, sie habe sich das Leben genommen. Schildert jetzt die Ereignisse vom 10. Februar 92, dem letzten Tag, an dem Franziska noch gelebt hat. Tim wollte abends zu dieser Betriebsfeier von dem Kindergarten, wo er damals gearbeitet hat, so schildert er das, und Franziska wollte nicht, dass er geht. Wenn Tim auf das Fest gehen würde, dann würde sie sich umbringen und er würde dann sehen, was er davon hat. Aber er hat den Worten von Franziska angeblich nicht geglaubt und sich trotzdem auf den Weg gemacht. Dann wäre Tim später zurückgekommen und sie habe laut Tim an einem Balken im Schlafzimmer gehangen. Eine Schlinge aus einem Paketband gemacht, ne, die um ihrem Hals lag, und in der Brust habe eine Spritze mit Reinigungsbenzin gesteckt. Ob das jetzt oder was jetzt letztendlich tödlich war, das weiß er nicht. Und der Polizist fragt ihn dann, was haben Sie denn mit der Franziska gemacht, nachdem Sie sie gefunden haben? Und er erzählt dann, ich habe Franziska in ein Fass gepackt und das Fass zugeschweißt. Ich kann Ihnen auch zeigen, wo das Fass ist. Daraufhin gehen jetzt der Polizist und Tim los und sie gehen dann auf einen Garagenhof mit der Nummer 11. Also da ist dann die Garage und in der Nummer 11 stehen jetzt wirklich viele Sachen, Schubkarren, Autositze, Schleifmaschinen und so weiter. Alles, was man auch so von Umzügen noch hat. Und in einer Ecke, ganz verborgen hinter Autoreifen und Teppichresten, ist eine Sackkarre. Und darauf ist ein blaues Fass. Auf die Frage, ob das Fass denn immer mit umgezogen sei, sagt Tim dann, ja, das war meine Versicherung, damit ich beweisen kann, dass ich Franziska nichts angetan habe. Außerdem wollte ich, dass sie immer bei mir ist.
Ja, das ist ja krass. Also eine verwesende Leiche schleppt man 20 Jahre mit sich rum und lässt die Familie suchen wie bekloppt.
Richtig. Und fälscht Postkarten und tut so, als würde man Anrufe bekommen oder sich treffen. Ja, am nächsten Morgen lässt der Rechtsmediziner in Hannover das Fass vermessen und wiegen. Und es hat 87,5 Zentimeter hoch, dann 60 Zentimeter Durchmesser und ist 134 Kilo schwer. Das komplette Fass ist voll mit Katzenstreu, aber nicht nur der Leichnam, der mittlerweile mumifiziert ist, ist in dem Fass, sondern auch einige Gegenstände. Und es kommt den Ermittlern so vor, als habe Tim Franziska so Grabbeigaben reingelegt. Das klingt jetzt auch schon ein bisschen makaber. Darin befinden sich allerlei Dinge, die Tim und Franziska in ihrem Leben wichtig fanden. Darunter halt ein Kuscheltier, ein vertrockneter Blumenstrauß, ein gestreiftes Kopfkissen, also Franziskas Lieblingskopfkissen, eine Kette mit einem Mondanhänger, den er ihr mal geschenkt hat, ein Bilderrahmen mit einem Hochzeitsfoto, ihre Lieblingsstiefeletten, ein Kinderbuch und eine Zimtstange. Und der Forensiker sagt, das erinnert an so eine Art Indianerbeerdigung. Nun will die Kripo auch festhalten, wie Franziska zu Tode gekommen ist und ob die Version des Selbstmords von Arne überhaupt stimmt.
Tim.
Ja, ein Mann, der jetzt 24 Jahre seine Frau in einem Fass mit herumkutschiert hat, das ist jetzt nicht unbedingt glaubwürdig. Aber aus dem Obduktionsbericht geht nur hervor, der Leichnam ist komplett konserviert und mumifiziert. Eine Untersuchung des Kehlkopfes und des Zungenbeins lässt halt keine konkreten Ergebnisse mehr zu. Und bei dieser hochgradigen Mumifizierung und der Fäulnis sind pathologisch und anatomisch keine Hinweise auf die Todesursache mehr zu finden. Man könnte nach so langer Zeit einfach nicht mehr feststellen, woran sie jetzt gestorben sei. Aber auf dem Fass liegt auch ein Zettel, der die erste Version von Arne, sie habe sich erhängt und mit einer Spritze in der Brust habe er sie dort gefunden, widerspricht. Dort schildert er nämlich Suizid durch Erhängen, aber keine Spritze und auch keine Wiederbelebungsversuche.
Also er hat jedes Mal eine andere Version parat.
Genau, also er hat erstmal das erzählt mit von wegen, er hat sie erhangen gefunden, mit einer Spritze in der Brust, habe versucht, ihr noch zu helfen. In der zweiten Version sagt er, nö, sie hätte nur gehangen und hätte sie aber auch nicht mehr wiederbelebt und da war auch keine Spritze dabei mit Reinigungsbenzin. Jetzt ist es so, nach dem Verhör wird Tim vorläufig festgenommen. Er darf ein paar Klamotten und 10 Euro einpacken, aber das wird Tims einzige Nacht bleiben, in der er im Gefängnis sitzen wird. Bis heute. Nachdem die Franziska obduziert worden ist und die Obduktion beendet ist, wird Tim erneut vernommen. Und eigentlich hätte er ja als Beschuldigter das Recht zu schweigen, aber das tut er nicht.
Nun kommt er erzählt was. Das ist doch schön, dass er jetzt richtig mal ins Reden kommt, ne?
Genau. Ja, also er hat jetzt eine dritte Version auf Lager und
ach du liebe Gott.
Da jetzt plötzlich, nachdem er nach der Betriebsfeier nach Hause gekommen sei, habe er Franziska, wie gesagt, so provokant im Türrahmen stehen sehen. Nackt und mit der Spritze spielend in der Hand. Und sie hätte angeblich zu Tim gesagt, das hast du jetzt davon. Dann habe Franziska die Spritze unterhalb der linken Brust in ihren eigenen Oberkörper gestochen. 10 Milliliter Reinigungsbenzin. Sie haben die Spritze im Werkzeugkasten gefunden und ja, mit dem Reinigungsbenzin, mit dem Behälter, der auf der Kommode gestanden hätte, gefüllt. Und dann hätte sie ein paar Sekunden aufrecht gestanden, hätte aber nicht mehr sprechen können. Sie habe die Augen verdreht und der ganze Körper hätte gezuckt und dann sei sie zu Boden gesackt. Bis hierhin beschreibt Tim, wie gesagt, den Suizid. Dann kommt er selbst ins Spiel und er gibt zu, Franziska getötet zu haben. Er sagt aber, ich habe dann mich zu ihr gesetzt und sie dann auf meinem Schoß gehalten, weil ich gedacht habe, das überlebt sie nicht unbeschadet. Und dann hat er beschlossen, zuzudrücken und sie zu würgen, weil sie ja dann bestimmt ein Pflegefall geworden wäre. Er wollte sie nicht leiden lassen.
Er wollte die Pflege da nicht leisten.
Genau. Obwohl, ich meine, wenn du dann da Ewigkeiten sitzt und keinen Krankenwagen rufst, dann erledigt sich das auch von selber.
Richtig.
Ich habe dann so lange zugedrückt, bis sie sich nicht mehr gerührt hat. Und jetzt haben wir diese drei Versionen. Einmal nur erhangen, dann einmal erhangen und Spritze. Und am Ende ist er der helfende Samariter, der dann seine Frau erwürgt, bevor sie ein schwerer Pflegefall wird. Aber wieso, fragen sich dann die Ermittler, erzählt er nun diese dritte Version? Wurde er vielleicht von einem Anwalt beraten oder hat sich selbst erkundigt? Mit Totschlag würde er ja sowieso davon kommen, weil das waren ja damals schon, also es waren ja jetzt schon 24 Jahre vergangen nach der Vernehmung und Totschlag ist nach 20 Jahren verjährt in Deutschland. Also Straffreiheit für ihn. Man weiß nicht, wieso er jetzt erst unter Druck bei der Polizei jetzt diese Aussage nochmal von sich gibt und ob das überhaupt der Wahrheit entspricht. Bevor der Beamte aber jetzt das Verhör beendet, interessiert ihn jetzt noch, wie Tim nach dem Tod mit der Leiche umgegangen ist. Und er sagt, ja, bevor er die jetzt ins Fass gepackt hat, hat er sie, wie gesagt, ins Ehebett gelegt und dann habe er sich entschlossen, mit seiner toten Frau an einen Strand nach Dänemark zu fahren und sie dort zu verbrennen. Und sich am besten gleich mit, weil er wollte sie eigentlich nicht verlieren. Er habe sich dann ein Wohnmobil gemietet und sei zum Strand gefahren. Und er habe auch Brennholz gekauft und das im Wohnwagen verteilt. Aber schlussendlich habe er nicht den Mut gehabt, ja, sein Vorhaben durchzuziehen. Und er fährt dann mit seiner Leiche, also seiner toten Frau, zurück nach Hannover. Und kauft dann, wie gesagt, das blaue Fass auf dem Betriebshof seines Vaters. Der hat dann ein Bauunternehmen.
Ach so, okay.
Und da hat er die dann in einen Fass gezwängt, die Sachen damit reingepackt und dann Katzenstreu drüber gemacht. Dann habe er das Fass zugeschweißt. Und so verschwindet Franziska für viele Jahre. Und diese Jahre waren natürlich auch äußerst qualvoll und ungewiss für die Angehörigen. Ja, ich habe dazu, also meine Hauptquelle war ein großer Spiegelartikel. Und ja, ich finde das mit den Grabbeigaben besonders gruselig. Und wie er sie dann auch eingelegt hat und das mit der Postkarte. Ja, und dass diese ganzen Grabbeigaben irgendwie auch eine Bedeutung für das Paar haben, das ist schon echt makaber. Man weiß bis heute tatsächlich nicht, was genau passiert ist. Aber schlussendlich glauben Ermittler und Psychologen, dass ihm dieser Mord am Ende sehr leid tat. Und man glaubt auch eigentlich eher, dass er sie dann in einem Streit erwürgt hat, ohne dass sie sich selber umgebracht hat. Ja, aber man geht davon aus, dass er eben doch mehr zum Tod beigetragen hat, wie er das hier erzählt. Und deshalb halt auch diese Grabbeigaben, weil er sie schon auf seine Art sehr geliebt hat. Das ist aber jetzt auch nur die Annahme der Ermittler. Und für Tim war das dann so, dass er am 14. September noch einen Tag bzw. eine Nacht bei der Polizei in Gewahrsam wieder freigelassen wurde. Denn Totschlag verjährt ja. Und die Rechtsmedizin konnte nicht einwandfrei die wirkliche Todesursache feststellen. Und ja, so hat ihn die Zeit quasi vor der Gefängnisstrafe bewahrt. Wie und warum Franziska jetzt starb, werden wir wohl nie erfahren. Es wird immer ein Geheimnis bleiben, was nur Tim lösen könnte. Franziskas Bruder sagt, jemand, der so lange gelogen hat, dem darf man nicht glauben. Er hofft, dass sich vielleicht irgendwann doch nochmal Zeugen melden, die vielleicht in der Mordnacht was gehört haben könnten oder vielleicht doch irgendwas anderes aussagen könnten.
Das verstehe ich. Manchmal ist das auch so.
Ja, und für ihn ist es besonders bitter, dass der Mörder seiner Schwester nie bestraft wird. Und
ja.
Er sagt selber, dass es mit Sicherheit Mord gewesen war.
Würde ich auch mal vermuten, ne?
Ja, im Oktober 2016 werden Franziskas Überreste schließlich wirklich bestattet, so wie sich das gehört, im Familiengrab auf dem Friedhof Steinhude bei ihrer Mutter und ihrem Vater. Ihre Akte umfasst 13 Bände und 1400 Seiten. Und zum Vorschein kommt eine Reihe von Verfahrensmängeln und Fehleinschätzungen seitens der Polizei. Die Ermittler sind sich sicher, hätte man Tim damals härter angepackt, hätte er genau wie heute wahrscheinlich eher, wäre er vielleicht auch eher mit der Sprache rausgerückt. Und man hätte ihn noch verurteilen können. Nachdem der Leichenfund 1994 ja geklärt war, ist das mit Franziska ja nicht weiter verfolgt worden, ne, von der anderen Leiche. Und später konnte ja auch nur was passieren, weil der Bruder sich dann letztendlich eingesetzt hat und nicht, weil die Polizei tätig geworden ist. Ja, da liegt eine junge Frau jetzt 24 Jahre in einer Tonne beim netten Nachbarn von nebenan. Aber niemand bemerkt, was eigentlich für ein schreckliches Geheimnis in der Familie steckt, meine Lieben.
Das ist ein gruseliger Fall, ne?
Das war jetzt der Fall von Franziska. Und das hat mich total gecatcht, also auch diese Story mit dem Fass und so, also das war schon echt übel. Was sagst du, was vermutest du? Hat sie da gestanden und ihn mit der Spritze geärgert und gesagt, das hast du jetzt davon? Hat sie sich erhangen? Hat sie sich eine Benzinspritze eingeführt und gehangen? Oder was ist deine Meinung?
Ich habe keine Ahnung. Ich vermute schon, dass er sie umgebracht hat. Dieses ins Bett legen bedeutet wieder so ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, so ein Vertuschen der Tat, so ein Tun so, als wäre nichts. Also da würde ich schon denken. Es könnte natürlich sein, dass die Frau seit Jahren unter Depressionen litt. Das kann sein. Und das Leben mit einem schwer Depressiven ist auch sehr anstrengend. Und dass man dann irgendwann denkt, ja, mein Gott, ich kann nicht mehr, lasse gehen. Auch das ist möglich. Wir wissen es nicht. Wir wissen einfach zu wenig, was der Frau gefehlt hat und warum die keinen anderen Weg gesehen hat, sich aus so einer Beziehung zu befreien.
Ja.
Oder beide den Weg nicht fanden. Vielleicht waren beide depressiv. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon sehr makaber und sehr bizarr.
Weißt du, was ich halt noch sehr merkwürdig finde? Der hat ein Kinderbuch mit in das Fass gelegt. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass sie schwanger gewesen ist? Und dass er vielleicht gar kein Kind wollte?
Könnte auch sein.
Ja, auf jeden Fall, er hat damit zu tun und er hat mehr dazu beigetragen, meiner Meinung nach, wie er es hier schildert. Und er war nicht
der. Auf alle Fälle, er lügt ja auch da. Und diese ständige Lügen deutet schon darauf hin, dass der ganz genau weiß, da stimmt was nicht. Oder da ist er mit beteiligt, sonst würde er nicht so lügen.
Ja, aber er ist damit davongekommen. Und ich hoffe nicht, dass er uns heute bei der Folge zuhört.
Tja. Ja, gut, es war ein sehr makaberer Fall.
Ja, aber der hat mich total gecatcht.
Ja, der hat auch was. Der hat auch wirklich tragische Sachen. Ne?
Ja gut, ihr Lieben. Betty ist völlig fassungslos und die tut ihr nicht gut.
Nein, es ist sehr wahr. Dann würde ich mal sagen, meine Lieben, passt auf euch auf.
Ja.
Lasst euch nicht klauen und
Wenn
ja.
ihr jemanden habt, der euch einsperrt, sprecht mit anderen. Isoliert euch nicht. Oder wenn ihr Hilfe braucht, sprecht mit Menschen. Ja, gut, ihr
Zum
Lieben.
Beispiel mit der Telefonseelsorge.
Genau. Ja, gut, ihr Lieben. Dann.
Dann macht's gut. Eine schöne Woche.
Ja. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Mal schauen, was Betty für uns vorbereitet hat.
Ja.
Gut.
Okay.
Bis dann, ihr Lieben.
Ciao.
Tschüss.
Danke, dass du zugehört hast. Das war zwischen Kohle, Currywurst und Mord. Der nächste Fall wartet bereits. Skript: Betty und Charlie. Musik und Sounddesign: Chris Noctis.